Tanzen, Violine, Ramón Ortega, Quero, Oboe und Freunde steht hier mit dem dritten Satz aus dem Doppelkonzert von Johann Sebastian Bach.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute gibt es den 8. von 14 Ausschnitten aus dem Roman Amrum von Hack Bohm und Philipp Winkler. Wir sind in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges. Wir sind immer noch auf der Insel und mitten in ein seltenes Festmahl platzt die Nachricht. Hitler ist tot. Sofort werden Adolf Hitler Porträts verbrannt. Es wird gefeiert, aber für andere bricht auch eine Welt zusammen. Torben Kessler liest.
Vor dem Schulgebäude parkten zwei dunkelblaue Geländewagen. Nanning fand, dass sie mit ihren Planendächern und den großen Reifen mit tiefem Profil eher wie Traktoren als wie Autos aussahen. Daneben standen zwei Fremde in brauner Uniform, rauchten und unterhielten sich. Sie sahen zum Hotel Möhring hinüber, dessen Eingangstür offen stand und vor dem zwei weitere Geländewagen parkten. Das waren also feindliche Soldaten, dachte Nanning. Wenn sie sogar auf Amrum waren, dann ganz bestimmt auch schon in Hamburg. Er dachte an seinen Vater. Hoffentlich ging es ihm gut. Und, dachte er auch, merkwürdig, er fühlte sich noch gar nicht besetzt. Er hatte erwartet, dass man sich anders fühlte, wenn fremde Soldaten ins Land kamen. So wie seine Mutter, die jetzt, wo Ena nicht mehr da war, so viel saß, wie die Schwester es ihr schon immer geraten hatte, um sich zu schonen. Aber jetzt saß die Mutter nur viel da und starrte vor sich hin, und das sah beim besten Willen nicht erholsam aus. Hermann stand vor den Fenstern des Klassenzimmers und winkte Nanning zu sich. Sie beschirmten die Augen mit den Fingern und drückten sich gegen die Scheibe. Die Schulbänke waren bis auf den letzten Platz besetzt, jedoch nicht mit Schülern und Schülerinnen. An den Pulten saßen britische Soldaten, die Köpfe in Konzentration geneigt. Sie waren in ihrer Arbeit mit Stift und Papier vertieft. Es sah aus, als schrieben sie alle ein Diktat. Hermann stieß Nanning an und deutete auf ihre eigenen, nebeneinander liegenden Plätze. Dort saßen ein wahrer Hühne, dessen Knie Nannings Pult links und rechts einschlossen, und ein Soldat, dessen feuerrotes Haar sogar durch die eingeschränkte Sicht durchs Fenster hervorstach. Nanning und Hermann sahen sich an. Es dauerte keine Sekunde und die beiden brachen in Gelächter aus. »Hands up!« Erschrocken drehten sie sich um. Vor ihnen stand ein Soldat, der trotz oder gerade wegen, Nanning war sich unsicher, seines flaumigen Oberlippenbärtchens selbst noch sehr jung aussah. Er hielt eine kurze, schwarze Waffe auf sie gerichtet, von deren Lauf zur linken Seite ein langer, eckiger Stiel abstand. Die Jungs hoben die Hände. Nanning hielt die Waffe für eine Maschinenpistole. Er hatte bei den Pimpfen ein wenig darüber gelernt und Bilder der MP40 gesehen. Und jetzt wurde ihm klar, dass es sich bei dem seitlich abstehenden Stiel um das Magazin der Waffe handelte. Der Soldat bewegte die Maschinenpistole kurz nach rechts. Hermann drehte sich um und ging los. Nanning folgte seinem Freund. Die Schultür ging auf. Es war Tante Ena. Sie kam sofort auf die Jungs zu, so als habe sie sie bereits von drinnen gesehen. Zu Nannings Überraschung und Verwirrung lächelte sie, sah amüsiert aus. Als sie aber sprach, hörte Nanning einen Anflug von Nervosität in ihrer Stimme, den, so schätzte er, jemand, der sie weniger gut kannte, wahrscheinlich nicht einmal wahrnehmen würde. »Private, these are kids. Got my orders.« Der Lauf der Maschinenpistole war weiterhin auf Hermann und Nanning gerichtet, aber Tante Ena ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. »Da guckt ihr was. Ich bin hier Übersetzerin, Dolmetscherin. Was habt ihr denn gemacht?«
»Nur mal gucken«, sagte Hermann. »Durchs Fenster.«
»Carry on.«
Nanning spürte eine Hand, die für einen Moment in sein Kreuz drückte, um ihn anzutreiben. Dann wurden Hermann und er ins Gebäude geführt. Die Schule war voller Menschen. Hauptsächlich waren es britische Soldaten. Aber auch Leute in Zivilkleidung, die für Nanning nicht so aussahen, als kämen sie von Amrum. Und ein paar bekannte Gesichter, vor allem jüngere Frauen aus dem Dorf, die Unterlagen durchsahen und abhefteten und dabei Notizen machten.
Vor dem Direktorzimmer hielt ein weiterer Soldat Wache. Tante Ena wollte an ihm vorbei, aber er trat ihr in den Weg. Sie diskutierte mit den beiden Soldaten auf Englisch. Nanning nahm an, dass sie nicht mit hinein durfte. Seine Hoffnung, sie würde sich durchsetzen, zerschlug sich schnell. »Wird schon alles gut«, sagte sie leise zu ihm, legte ihm flüchtig die Hand auf den Kopf und ging zu den anderen Frauen. Im Direktorzimmer saßen zwei Männer, einer uniformiert, der andere in Zivil. Den Mann am Schreibtisch schätzte Nanning ungefähr auf Tante Enas Alter. Er hatte kurz geschorenes Haar und machte ganz allgemein den Eindruck, als sollte man seine Zeit besser nicht verschwenden. Auf beiden Ärmeln seiner braunen Uniformjacke prangten jeweils drei weiße, in V-Form abgeknickte Streifen. Nanning musste der Versuchung widerstehen, mit der Frage herauszuplatzen, welcher Dienstgrad das bei den Briten war. Der andere Mann, ungefähr im Alter von Nannings Vater, saß mit überschlagenen Beinen im abgewetzten Ohrensessel des Direktors und rauchte eine Zigarre, so wie es in dem Büro roch, nicht die erste. Nanning war in Erinnerung geblieben, dass es sonst in dem Büro nach altem Schrank gerochen hatte. Der Mann trug einen gestreiften, leicht glänzenden Anzug, der nach der großen Stadt aussah, fand Nanning. Er sagte gar nichts. Die ganze Zeit über, in der Hermann und Nanning da festgehalten wurden, schwieg er. Nur der uniformierte Mann sprach, und Nanning war erstaunt, wie das Deutsch dieses Mannes klang. So als ob er um einen Gegenstand herumreden musste, dachte Nanning, irgendetwas, das er im Mund hatte und mit der Zunge nicht berühren wollte. Hermann und Nanning wurden gefragt, was sie vor der Schule zu suchen hatten. Kurz sahen sie einander an. Hermann hob leicht die Augenbraue. Dann sagte Nanning, »Wir wollten nur gucken, wann wieder Schule ist.« »Und dafür guckt ihr durchs Fenster und zählt Soldaten.« Der Soldat betonte den Satz überdeutlich als Feststellung, nicht als Frage. »Die haben ja nicht gezählt.« Noch bevor Nanning den Satz beendete, ging die Tür auf. Nanning blieb der Mund offen stehen, so als wolle er noch etwas hinzufügen. Da stand Boy Kröger, Pfeife im Mundwinkel. Er drückte die Tür hinter sich zu. »Ah, Herr Bürgermeister!« Nanning und Hermann warfen sich noch einen Blick zu und Hermanns Lippen formten stumm das Wort »Bürgermeister«, während in seinen Augen ein Fragezeichen stand. »Es besteht der Verdacht, dass die Jungs das Amrum-Quartier der British Army ausspähen sollen. Kennen Sie die Jungs?« »Ganz saubere Familie«, sagte Boy Kröger und wies mit dem Daumen auf Hermann. Dann deutete er mit dem Zeigefinger auf Nanning. »Vater SS-Obersturmführer, Mutter BDM-Führerin.« Nanning widerstand dem Impuls, vor Boy Krögers Finger zurückzuweichen. Der Blick in dessen Augen. Noch nie hatte Nanning diese Abscheu darin gesehen, wenn Boy Kröger mit ihm gesprochen hatte. Oder war es ihm nur nie aufgefallen? »Danke, Herr Bürgermeister. Bin froh, wenn Sie hier aufräumen.« Während er dies sagte, blieb Boy Krögers Blick auf Nanning gerichtet. Dann ging er. »Du bist entlassen«, sagte der Soldat zu Hermann, »und hüte dich vor falschen Freunden.« Hermann sah Nanning an. Er sah beunruhigt aus, und Nanning versuchte, den Eindruck zu erwecken, das Ganze treffe ihn nicht, jage ihm keine Angst ein. Was aber am lautesten in ihm nachhallte, waren die Worte des Briten, er, Nanning, wäre ein falscher Freund. »Nun mal los«, sagte der Soldat und war im Begriff, sich zu erheben. Nachdem Hermann die Tür zugezogen hatte, nahm der Soldat ein frisches Blatt Papier und legte es vor sich auf den Schreibtisch. »So, Name?«
»Nanning.«
»Weiter?«
»Hagener.«
»Flüchtling?«
»Amrumer.«
»Wer hat dir den Befehl erteilt?« Nanning stutzte, sagte dann, »Keiner. Ich wollte nur wissen, wann wir wieder zur Schule können.«
Bevor der Soldat antwortete, konnte Nanning beobachten, wie diesem die Zornesröte den Hals hoch und weiter ins Gesicht stieg.
»Nie mehr«, bellte er, »für Krautkids nie mehr und Nazikinder erst recht nie mehr.«
Während er sprach, unterschrieb er das Blatt und stempelte es laut knallend ab.
Dann sagte der Soldat Nanning, er solle abhauen.
Deutsch hat er geredet?
Ja, Jude.
Nannings Mutter verzog angewidert den Mund, während sie Mechthild, die im Kinderstuhl saß, Brei auf den Löffel schob.
Hille, ich bitte dich,
sagte Ena, die in der Tür zur Waschküche stand. Sie war gekommen, um sich zu erkundigen, was Sergeant Schmidt, so der Name des Soldaten im Direktorzimmer, gesagt hatte.
Keine Schule für Krautkids, für Nazikinder erst recht nicht. Das ist der Morgentauplan.
Die Mutter pfefferte den Kinderlöffel in das Schälchen. Mechthild hatte das Gesicht weggedreht, als die Mutter ihr den Löffel angeboten hatte.
Hille, ich bitte dich, sagte Tante Ena erneut, diesmal mit ein wenig mehr Nachdruck, trotzdem sichtlich darum bemüht, den Ton ruhig zu halten. Sonst gehen deine Wehen los. Alles halb so schlimm. Wir machen unsere eigene Schule.
Sie wandte sich Nanning zu, der am Tischende neben der Flurtür saß und die Finger in die Hosenbeine grub.
Hol schon mal Hermann, die Dörnsk wird zu unserem Klassenzimmer.
Bei diesen Worten hellte sich sein Gemüt augenblicklich auf. Er sprang auf und lief los, Hermann zu holen. Hermanns Mutter schickte Nanning nach hinten in den Garten. Hermann war gerade dabei, im Beet Klee für die Kaninchen zu rupfen. Auch er war begeistert von Tante Enas Idee und lief ins Haus, um seinen Schulranzen zu holen. Nanning wartete vor der Tür. Er konnte Hermann drinnen hören, der seine Mutter durch das ganze Haus rufend um Erlaubnis für den Privatunterricht fragte. Seit er rübergekommen war, um Hermann zu holen, kamen aus Opa Arjans Schuppen hämmernde und sägende Geräusche. In diesem Moment mischte sich Radiomusik hinein, auf Englisch anmoderiert von der gleichen blechern klingenden Stimme, die Nanning auch das erste Mal gehört hatte, als Opa Arjan ihm den Radiosender der amerikanischen Truppen vorgespielt hatte.
Können!
Nanning erschrak, als Hermann direkt hinter ihm stand, den Ranzen auf dem Rücken.
Ist was?
Nanning schüttelte den Kopf und ging vor zur Straße. Hermann neben ihm.
Weißt du, was ein Jude ist?
Sagte Nanning.
Nee.
Du?
Nee.
Die Tür zur guten Stube stand bereits offen, der Tisch war freigeräumt und mit den drei Stühlen in die Raummitte geschoben worden. Hermann sah sich um. Sein Blick blieb am Porträt Nanning Jessens, dem letzten in der Reihe der Kapitäne, hängen. Nanning zog für Hermann einen Stuhl unter dem Tisch hervor. Wie ehrfürchtig der Freund das Bild des Kapitäns ansah, das erfüllte Nanning ein wenig mit Stolz.
»Da kannst sitzen.«
Aber Hermann, der noch nie mehr als in die gute Stube hineingeschaut hatte, achtete nicht auf ihn und trat staunend vor die Bücherwand.
»Das ja wie beim Pastor. Das sind ja über 100.«
Offenbar wahllos zog er eines der vielen Bücher heraus.
»Kurt Hildebrandt, Staat und Rasse.«
Ein wenig enttäuscht schob er das Buch zurück an seinen Platz.
»Nix für uns.« »Hier!«
Aber Hermann blieb vor den Büchern stehen, zog ein dickeres heraus.
»Hermann Melville«,
las Hermann Silbe für Silbe vor.
»Moby Dick oder der Wal. Hermann, mein Name.«
Er lächelte und hielt das Buch, damit Nanning es sehen konnte.
»Opa Arjan sagt das von Walfang, aber da muss er jeden Satz zweimal lesen.« »Moby Dick gibt's auch für uns geschrieben.«
Nanning wusste ganz genau, wo es stand. Er zog das Buch, es war dünner als die Ausgabe in Hermanns Hand, heraus und hielt es dem Freund hin. Der blätterte etwas darin herum und las eine Stelle.
»Das ist gut. Kann ich das haben?«
»Du meinst lesen. Sonst hätte ich wohl gesagt, behalten.«
»Lesen? Klar. Sind noch mehr Bücher für uns da?«
Nanning nahm ein weiteres Buch heraus. Hermann las den Titel vom Buchrücken ab.
»Tecumseh, das kenne ich. Dann erstmal Moby Dick.«
Als er das Buch gerade zurückstellte, kamen die Mutter und Tante Ena in die Stube, die Mutter bei ihr aufgestützt. Schweiß stand ihr auf den Wangenknochen.
»So, Jungs«, begann sie, sah dann die beiden vor den Büchern. »Ihr lasst die Bücher bitte in Ruhe.«
Nanning nahm Hermann schnell das Buch ab und hielt es hoch.
»Aber das habe ich Hermann schon versprochen. Das ist viel zu traurig in dieser Zeit.
Sie wechselte in ihren Befehlston. »Also bitte, Nanning.«
»Jawohl, Mutter.«
Nanning schob das Buch zurück. Er sah noch, wie die Mutter ihre Schwester anguckte und etwas gequält den Kopf schüttelte. Tante Ena geleitete die Mutter gegenüber ins Schlafzimmer und kam kurz darauf wieder.
»So«, sie klatschte in die Hände, lächelte breit, »nu mal los«,
und setzte sich zu den Jungs, die ihre Kladden und Stifte rausholten.
»Vierte Schulklasse, das große Einmaleins, mal ganz praktisch.«
Sie tippte sich mit dem Zeigefinger ein paar Mal ans Kinn, dachte offenbar nach.
»Wir haben 7 Hühner, jedes braucht 18 Gramm Futter am Tag. Wie viel Futter brauchst du insgesamt pro Tag?«
Nanning versuchte, sich so klein wie nur möglich zu machen.
»Nanning?«
Innerlich fiel er in sich zusammen. Äußerlich guckte er Löcher in die Luft.
»Nanning?«
Er hatte schon wieder vergessen, um wie viele Hühner es überhaupt ging.
»Hermann?«
Der murmelte vor sich hin und sah dabei an die Decke.
Dann sagte er, 126 Gramm jeden Tag. Das wäre ein bisschen sehr wenig für Hühner.« »Hast recht, so eine mageren Hühner, ne?«
Tante Ena lächelte und schüttelte den Kopf.
»Du hast 640 Gramm und 8 Hühner«,
begann sie von neuem.
»Wie viel kriegt jedes, Nanning?«
80,
sagte er nach einer kurzen Weile. Nanning konnte das noch nicht ausgesprochene Lob bereits auf Tante Enas Gesicht sehen, als ein Schmerzensschrei aus dem Schlafzimmer herüberdrang. Tante Ena war augenblicklich auf den Beinen und stürmte aus der guten Stube. Man konnte hören, wie sie die Hand auf die Klinke der Schlafzimmertür schmetterte. »Einen großen Kessel heißes Wasser!« Nanning und Hermann sahen sich an und liefen in die Küche.
»Schnell, der Wäschekessel!«
schrie Nanning und zeigte auf die Tür zur Waschküche. Er ließ sich vor dem Herd auf die Knie fallen und begann, Holz von darunter im Herd aufzuschichten. Es waren kaum noch Zweige, kaum noch Reisig zum Entzünden da. Dann kam schon Hermann mit dem großen Wäschekessel. Er hatte Schwierigkeiten daran, vorbeizusehen und krachte gegen die Ecke des Küchentischs. Dann hob er den Kessel über den Kopf und ließ ihn unter der Pumpe wieder herunter, pumpte Wasser hinein. Schreie und lautes Wimmern kamen aus dem Schlafzimmer. Nanning riss sich, so gut es ging, zusammen, nicht alles stehen und liegen zu lassen und zur Mutter zu laufen. So hatte er noch nie in seinem Leben jemanden schreien hören. Da schloss sich den Schreien der Mutter ein weiteres Schreien an. Mechthild war aufgewacht und zeterte, begann sich hineinzusteigern. Nanning sah durch die offene Tür ins Kinderzimmer, während er das Holz anzündete. Seine Schwester hatte sich hingestellt. Nanning hastete ins Kinderzimmer, nahm die Zweijährige unter den Achseln, flüsterte ihr schnell zu, es werde doch alles wieder gut, und setzte sie in ihrem Laufgitter ab. Dann war er wieder vor dem Herd und pustete hinein, legte noch ein Scheit oben auf. Nun hatten sie so gut wie keine dicken Holzscheite mehr, um ein Feuer ordentlich in Gang zu halten. Hermann stöhnte gepresst, als er versuchte, den gefüllten Kessel vom Handstein auf den Herd zu wuchten. Nanning half ihm, aber sie schafften es nur einige Zentimeter, ließen es dann lieber, bevor der Kessel noch vom Handstein rutschte und die Küche unter Wasser setzte. Sie sahen nach dem Herd.
»So kriegst du so einen Kessel nie zum Kochen. Hol die Briketts.« »Haben keine mehr.« »Was?«
Beim Losrennen stieß Hermann sich regelrecht von Nannings Schulter ab. Dann eilte er durch die Waschküche in den Stall und war außer Sicht. Nanning hörte nur, wie die alten Scharniere der Hoftür quietschten. Plötzlich stand Macker in der Küchentür. Er musste durch die Haustür vom Spielen reingekommen sein.
»Mutter weint!«
Tante Ena drückte Macker beiseite, als sie in die Küche kam.
»Mutter weint!«
Auch Tante Ena versuchte sich am Kessel, aber er war einfach zu schwer. Sie wandte sich den Brüdern zu.
»Ihr geht zu Mechthild ins Kinderzimmer.«
Unter normalen Umständen hätte Macker protestiert, sich gewunden, alles getan, um nicht das zu tun, was er sollte. Aber diesmal gehorchte er ohne Widerrede. Trotzdem schob Nanning ihn vor sich her ins Kinderzimmer. Er hatte nicht vor, dort zu bleiben. Der Ernährer des Haushalts, Däumchen drehend und Spuckeblasen machend, im Kinderzimmer, während die Mutter draußen Hilfe brauchte? Niemals. Er legte das Ohr an die Tür.
Tante Ena war wieder in die Küche zurückgekehrt, nachdem sie nach der Mutter gesehen hatte. Auf allen Vieren kniete sie vor dem Herd und pustete hinein, was das Zeug hielt. Das Feuer kam nicht richtig in Gang. Nanning war kurz davor, zum Kohlenhändler gegenüber zu rennen und um Briketts zu flehen, obwohl er davon gehört hatte, dass aus dem Ruhrgebiet wegen des Kriegs seit Monaten keine Kohle mehr geliefert worden war. Aber es war gar nicht nötig. Denn im nächsten Moment kamen Hermanns Oma Grete und dessen Mutter durch die Tür der Waschküche. Ohne Worte verständigten sie sich mit Tante Ena. Blicke, ein Nicken, und dann durchquerten sie die Küche, um zur Quelle der gepressten Schreie zu gelangen. Hinter ihnen kamen Hermann und Opa Arjan. Opa Arjan stellte einen Korb mit Reisig und Briketts auf den Tisch. Er wollte vor dem Ofen in die Hocke gehen, allerdings hätte dazu Tante Ena beiseite treten müssen. Die aber blaffte ihn an, sie mache das schon, er solle ihr nur etwas Reisig und ein paar Briketts geben. Ihm war anzusehen, dass er es nicht gewohnt war, dass jemand so mit ihm sprach. Üblicherweise machte jedermann sofort Platz, wenn Opa Arjan kam. Im Handumdrehen hatte Tante Ena ein kräftiges Feuer im Herd entzündet. Mit der Zange hob sie die Ringe von der Herdplatte. Eine Flammenzunge leckte rundherum hervor. Dann war sie mit einem entschlossenen Schritt am Handstein und hatte die Hand an einem Griff des Waschkessels. Zur Überraschung wahrscheinlich aller in der Küche wandte sie sich an Nanning und nicht an Opa Arjan. »Mal zusammen!« Nanning sprang ihr zur Seite, packte den anderen Griff am Kessel und gemeinsam wuchteten sie das schwere Ding rüber auf den Herd. Keine Zeit, sich selber zu beglückwünschen, denn Tante Ena eilte bereits aus der Küche und rief den Männern aus dem Flur noch zu, sie sollten ja das Feuer nicht ausgehen lassen. Die Schreie der Mutter aus dem Schlafzimmer waren einem hohen, aber etwas schwächeren Stöhnen gewichen. Opa Arjan schüttelte seinen verdutzten Gesichtsausdruck ab und warf ein Brikett ins Feuer. Er schloss das Herdtürchen und richtete sich leise ächzend auf. Dann sah er sich in der Küche um, dem Anschein nach unsicher, was er nun mit sich anfangen sollte. Seine Augen blieben an Nanning hängen. »Eine ganze Familie und denn nur noch so ein paar Zweige zum Kochen. Das geht nicht.« Ein schriller Aufschrei ließ die drei in der Küche herumstehenden Männer zusammenzucken. Opa Arjan nahm Hermann und Nanning bei den Schultern und schob sie durch die Waschküche in den Hof. »Kommt, gibt dann nichts für uns zu tun.« Die beiden Jungs zogen den Wagen mit den großen Fahrradrädern, den Hermann und Opa Arjan im vorigen Frühling gebaut hatten. Er ließ sich um einiges besser durch den Sand ziehen als ein Wagen mit Holzrädern. Darauf lagen zwei Gartenhaken und eine langstielige Hacke. Nanning schob sich die Wollmütze zurecht und sah zum Himmel. Massige Gebilde wie Stahlwolle zogen dunkel über sie hinweg, vom Westwind getrieben. Je näher sie den Dünen kamen, hinter denen sich der Kniepsand ausstreckte, desto lauter wurde das Tosen des Windes. Opa Arjan in altem Ölzeug und Südwester zeigte auf Erk Peters Haus, ein Stück abseits des Wegs. In einem der Fenster flackerte der unverkennbare Schein einer Öllampe. »Hier müssen wir wieder vorbei sein, bevor das hell wird. Sonst guckt Erk aus dem Fenster und sagt, ich bin der Strandvogt, das ist meins. Und Nanning steckt er noch ins Gefängnis.« Mit aufgerissenen Augen sah Nanning Opa Arjan an. »Und warum dich nicht?« »Weil ich sein Onkel bin«, sagte Opa Arjan grinsend. Nanning konnte die Zahnlücke in der oberen Reihe sehen. Bis die Dünen ihm die Sicht nahmen, blickte Nanning sich immer wieder zum Haus des Strandvogts um, in ängstlicher Erwartung, Erks Kopf in einem der Fenster zu sehen. Opa Arjan half den Jungs, gegen den Wind anzukommen und den Wagen durch die flachen Dünen hinunter zum Strand zu ziehen. An wolkenloseren Tagen strahlte der Kniepsand beinahe weiß und wirkte wegen seiner Breite und Länge wie eine dem Meer vorgelagerte Wüste. Zumindest stellte sich Nanning in etwa so die Wüsten vor, die er aus den Abenteuerbüchern kannte. Jetzt aber im Zwielicht des Abends, mit der fernen, leuchtenden Brandung am Horizont,
machte die Landschaft auf Nanning den Eindruck eines Schlachtfelds. Das Gefühl überkam ihn ganz plötzlich und er schauderte. Möwen suchten immer wieder herabstoßend das Dunkel des Flutsaums ab, hackten nacheinander und zankten lautstark um Miesmuscheln oder die Eiballen von Wellhornschnecken. Nanning blickte den unendlichen Kniep entlang Richtung Süden und konnte auf Anhieb drei Objekte im Sand und zwischen den angespülten Algen des Flutsaums ausmachen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war es Wrackholz auf der Nordsee verunglückter und zermalmter Schiffe. Ihre Besatzungen auf dem Meeresgrund, ihre stumpfen Augen blind in der Dunkelheit der Tiefsee. Zumindest stellte sich Nanning das in diesem Moment so vor. Erneut lief ihm ein kalter Schauer den Rücken runter. Opa Arjan und Hermann waren mit dem Wagen bereits weitergegangen. Sein Freund blieb stehen und winkte Nanning ran. Eine lange Nacht lag vor ihnen. Geduldig sammelten sie über die nächsten Stunden Treibholz zusammen. Nannings Gedanken und Sorgen kreisten um die Mutter. Aber er wusste, dass er ihr Meer hier draußen nutzte, wo er Feuerholz sammeln konnte. Die dunklen Wolkenberge hatten sich inzwischen verzogen und der Dreiviertelmond erhellte den Kniep geisterhaft, so als wäre der Strand das freigelegte Rückgrat der Insel. Der starke Wind hatte sich gelegt, aber die Nordsee selbst schlief nie, kannte keine Ruhe, das wusste Nanning. Still suchte er die Brandung ab, seine Augen immer wieder wie magisch vom Horizont angezogen. In einem sich wiederholenden Rhythmus wischten zwei Lichtarme geisterhaft durch die Nacht. Sie kamen vom Hörnumer Leuchtturm auf Sylt und dem im Amrumer Süden. In dieser Richtung, ganz klein in der Ferne, sah er drei sich bewegende Punkte am Strand. Ebenfalls Strunluper, Strandläufer wie sie, die den Flutsaum nach Treibholz oder anderem absuchten. Hermann stand auf gleicher Höhe mit Nanning, nicht weit weg von ihm. Die Hake hatte er lässig über die Schulter gelegt. In den Gummistiefeln und der nass glänzenden Regenjacke sah er aus wie ein Wächter auf einsamem Posten, bereit, die Insel gegen alles, was da über das Wasser kommen mochte, zu verteidigen. Dann stürmte Hermann plötzlich los. Nanning suchte mit seinen Augen fieberhaft das Wasser in dem Bereich ab, auf den Hermann zurannte. Dann sah er es. Es schaukelte auf der abfließenden Gischt, eine Planke oder vielleicht ein Balken. Er verfluchte die eigene Unaufmerksamkeit. Mit zusammengekniffenen Augen spähte er die Wasserlinie entlang, entschlossen, wenn nötig, ein Stück Treibgut aus dem Meer herauf zu beschwören. Und tatsächlich meinte er, etwas zu sehen, das in diesem Augenblick herangeschwemmt wurde. Er rannte hin. Es handelte sich um einen Teil einer zerborstenen Holzkiste. Nanning schwang seine Hake durch, der Metallkopf knallte aufs Holz. Er drückte es in den Sand, damit es vom ablaufenden Wasser nicht wieder mit hinausgetragen wurde. Bevor die nächste Welle herankam, packte Nanning eine Ecke der Kiste und lief in Richtung des Wagens, den sie ein Stück weiter abgestellt hatten. Hermann lief mit seinem Fund ein Stück vor ihm. Nanning nahm den Kopf runter und schwang die Arme kraftvoller durch, so gut es mit Hake und Schwemmholz bepackt möglich war. Stück für Stück holte er Hermanns Vorsprung auf. Fast zeitgleich rumpelte ihr Erbeutetes in den Wagen. Beide stützten sich für einen Moment am Wagen ab, um Luft zu holen, schnaubten und grinsten einander an.
Torben Kessler hat hier am Morgen vorgelesen den 8. von 14 Teilen aus dem Roman Amrum von Hack Bohm und Philipp Winkler. Morgen um 8.30 Uhr geht es hier im Radio weiter und alle Folgen können Sie natürlich online hören und auch in der NDR Kultur App.
Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Wolfgang Berger. Das Grundgesetz wird 75 Jahre alt. In Berlin findet dazu heute ein Staatsakt auf dem Gelände zwischen Reichstagsgebäude und Kanzleramt statt. Bundespräsident Steinmeier ist dabei einer der Hauptredner. Aus Berlin Georg Schwarte.
Dieses Grundgesetz, so Steinmeier auf seiner Internetseite, ist Grundlage dafür, dass in unserem Staat Freiheit, Demokratie und Recht das Zusammenleben bestimmen. Justizminister Buschmann hat zum heutigen Geburtstag des Grundgesetzes die Deutschen zu mehr Wertschätzung der Verfassung und der Demokratie aufgerufen. Menschen in Deutschland, so Buschmann, die Demokratie in Frage stellten, empfehle er einen Blick in die Welt. In keinem autoritären Staat, so der FDP-Politiker in der Rheinischen Post, würden sie besser leben können.
Die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist in den ersten drei Monaten des Jahres deutlich gestiegen. Das berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung und beruft sich auf eine Anfrage der Linken an die Bundesregierung. Aus Berlin Uli Haug.